Am 25. Februar 1947 unterzeichneten die Vertreter der alliierten Besatzungsbehörden in Berlin das Gesetz zur Auflösung des Staates Preußen. Der preußische Staat, der von Anfang an Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland war, hat de facto aufgehört zu existieren. Geleitet von dem Interesse, den Frieden und die Sicherheit der Völker zu wahren und dem Wunsch, den weiteren Wiederaufbau des politischen Lebens in Deutschland auf demokratischer Grundlage zu gewährleisten, beschließt der Kontrollrat. Artikel 1. Der preußische Staat mit seiner Zentralregierung und allen seinen Behörden wird aufgehoben. Das Gesetz Nummer 46 des Alliierten Kontrollrats war mehr als ein Verwaltungsakt, in dem die alliierten Behörden Preußen von der Landkarte Europas tilgten, fällten sie auch ein Urteil über das Land. Preußen war nicht nur ein deutsches Territorium unter anderen auf einer Stufe mit Baden, Württemberg, Bayern oder Sachsen, es war die eigentliche Quelle des deutschen Unwohlseins, das Europa heimgesucht hatte. Es war der Grund, warum Deutschland vom Weg des Friedens und der politischen Moderne abgewichen war. Der Kern Deutschlands ist Preußen, sagte Churchill am 21. September 1943 vor dem britischen Parlament. Dort liegt die Quelle der wiederkehrenden Pestilenz. Die Entfernung Preußens von der politischen Landkarte Europas war also eine symbolische Notwendigkeit. Seine Geschichte war zu einem Albtraum geworden, der auf den Köpfen der Lebenden lastete.
Genau, das schreibt Christopher Clark in der Einführung zu seinem Buch Iron Kingdom, The Rise and Downfall of Prussia. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Vincent als Gast haben gewinnen konnten im Podcast, der mit mir heute für wahrscheinlich zwei Folgen über die Geschichte Preußens, über die Geschichte Deutschlands, Europas und ja, vielleicht auch ein bisschen unsere eigene Geschichte reden. Herzlich willkommen bei Alle Zeit der Welt, Vincent.
Ja, hallo. Vielen Dank, Johannes, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin hier, um, ja, wie Johannes schon gesagt hat, um über Preußen zu sprechen. Ich habe Geschichte studiert und mich in meinen beiden Abschlussarbeiten, also sowohl Bachelorarbeit als auch Masterarbeit, mit preußischer Geschichte auseinandergesetzt und hoffe, dass ich hier einen, ja, funktionalen Beitrag leisten kann.
Da bin ich mir ganz sicher, dass der Beitrag funktional wird. Die Idee ist so ein bisschen, dass ich die erste Folge ein bisschen mehr reden werde vielleicht. Nicht zwingend, aber so vorbereitungstechnisch, und Vincent dann in der zweiten Folge ein bisschen übernimmt. In der ersten Folge werde ich mich vor allem auf die Frühgeschichte, die Vorgeschichte des späteren Preußens konzentrieren. Wie kommen wir denn dahin, dass Preußen so eine Sonderrolle spielt im deutschen Theater, in der deutschen Politik im 18., 19. und dann auch natürlich auch bis ins 20. Jahrhundert hinein? Und dabei fände ich es schön, wenn wir ergründen könnten, wo dieser Dualismus herkommt oder dieses, das heißt Dualismus, dieses sehr, ja, Preußen weckt in den Menschen starke Emotionen und die Leute haben sehr klare Bilder davon, was sie mit dem Preußentum verbinden. Ich, der in Süddeutschland aufgewachsen bin, hatte mit Preußen jetzt keine positiven Konnotationen, als ich aufgewachsen bin. Das Schimpfwort Saupreuß ist mir da spezifisch jetzt eingefallen. Und dass das eins der konkretesten Schimpfwörter war, die ich für andere deutsche Staaten gelernt habe beim Aufwachsen. Dass das so bei Volksfesten auch gefallen ist. Und das hat man mal gehört, so ein bisschen. Immer irgendwie scherzhaft gemeint, weil es natürlich sehr historisierend ist. Und ne, aber wenn man als Berliner durch irgendwelche süddeutschen Dörfer stapft, dann kann einem das schon passieren, dass einem das nachgeflüstert wird, wenn man sich nicht gut benimmt. Und ja, wir haben kurz vorher in der Küche drüber geredet. Wir haben auch beide ein bisschen eine persönliche Beziehung zu Ostpreußen. Mein Opa kam auch aus der Gegend vor Königsberg und waren da Bauern. Und bei dir gibt's auch eine Verbindung, hast du erzählt. Was verbindet dich? Du kommst ja eigentlich aus Bremen, von daher jetzt nicht die preußischste Stadt, die man sich so vorstellen kann.
Nee, überhaupt nicht. Also in Bremen lernt man im Geschichtsunterricht eher was über die Hanse. Aber da meine beiden Großeltern aus Ostpreußen stammen, habe ich da auch irgendwie so einen familiären Bezug über Ecken bekommen. Meine Großmutter stammte aus einem kleinen Dorf namens Goldab und mein Großvater aus Wehlau. Wehlau liegt heute in der Oblast Kaliningrad, Goldab in Polen. Und sie waren mal da gewesen und sich das angeguckt und waren schon sehr berührt, auch wenn sie das als Kind gar nicht mehr so richtig miterlebt hatten, weil sie erst Anfang der 40er Jahre geboren sind. Und ja, und ich hatte auch wie Johannes eher negative Konnotationen mit Preußen. Ich dachte, das sei irgend so ein altes Gebiet im Osten und vielleicht auch gar nicht so relevant. Aber ja, mit der Auseinandersetzung habe ich dann gemerkt, wie einflussreich dieser Staat war für die europäische und für die deutsche Geschichte eben. Und dann später auch dann, als Preußen dann im Kaiserreich aufging oder unterging, je nach Perspektive, dann auch natürlich Weltgeschichte geschrieben hat. Ne? Ja.
Ja, es ist sehr, sehr passend gesagt, absolut. Mikrofon ein kleines bisschen runterstellen. Ich glaube, jetzt ist es besser von der Lautstärke. Ja, sehr gut. Das Spannende an Preußen ist ja auch, dass die Entstehung schon von Anfang an einen Sonderweg darstellt. Also es ist untypisch, wie Preußen zu Preußen wird, wenn wir es mit anderen deutschen Gebieten vergleichen. So. Und in der Recherche dazu, es gibt eben zwei Hauptzweige, die man verfolgen muss, um das eigentlich zu verstehen, meiner Meinung nach. Der eine Zweig ist die Entstehung der Mark Brandenburg, in der wir uns ja jetzt gerade auch befinden, indem wir in Berlin aufnehmen hier. Und diese Mark Brandenburg, das vergessen wir immer wieder. Also im Mittelalter, im frühen Mittelalter vor allem, war das gesamte Gebiet hier nördlich der, was ist der Fluss, der durch Leipzig fließt, ja, über den man immer rüberfährt.
Leipzig. Nicht die.
Also die Grenze verlief so Magdeburg-Leipzig so. Ne? Also so da hier an diesem Fluss, der uns gerade nicht einfällt. Und alles nordöstlich davon war slawisches Stammesterritorium von nicht christianisierten Stämmen. Die Elbe, ja, genau, vielen lieben Dank. Genau, also die Elbe war die Grenze und alles, was nordöstlich der Elbe lag, war nicht deutsches Land sozusagen. Und als dann...
Fließt sie nicht durch Dresden?
Wir sind zum Glück ein Geschichtspodcast und kein Geografie-Podcast. Und ja, also schreibt uns gerne in die Kommentare, welchen Fluss wir hier suchen. Es bleibt alles drin. Es ist guter Content. Aber was quasi immer wieder vergessen wird, wenn wir an den nördlichen Teil Ostdeutschlands denken, dem heutigen Ostdeutschland, dass das eben bis ins Mittelalter hinein kein... weder deutschsprachiges Gebiet war, noch christliches Gebiet. Und als dann der zweite Kreuzzug im Jahr 1147 losging, haben sich die sächsischen, vor allem die sächsischen Adeligen, überlegt, warum sollen wir den ganzen Weg bis nach Palästina runter, wenn wir doch nicht christianisierte Heiden hier vor der Haustür haben? Wenn ich nichts gegen nicht christianisierte Heiden, dann muss ich meinen Nachbar hier, ne, einmal über den Fluss rüber, dann habe ich die, dann muss ich nicht einmal quer durchs Byzantinische Reich. So. Und diese sehr pragmatischen sächsischen Kreuzfahrer, die selber erst vor nicht allzu langer Zeit unter Karl dem Großen zwangschristianisiert wurden, die ganze Geschichte mit Widukind und dem Vietnamkrieg Karls des Großen im sächsischen Gebiet, dieses sehr lange, blutige Kampf um die Christianisierung der Sachsen. Und die Sachsen haben sich dann eben umgedreht und gesagt, gut, dann machen wir das Gleiche jetzt eigentlich auch mit unseren Nachbarn hinter uns. Und da haben wir den Wendenkreuzzug dann. Also im Rahmen des zweiten Kreuzzuges wurde eben der Wendenkreuzzug initiiert als Expansion von deutschen Bischöfen, deutschen Adligen hier in das Gebiet des heutigen Brandenburgs, Berlins und MacPom. Und da wurden diese Gebiete eben durch Kreuzzüge erobert. Dann wurden da kleine Bistümer gegründet, um langfristig die Kontrolle zu halten. Das Ganze ist extrem komplex. Es gab dann eben verschiedene Einflusssphären. Der König von Dänemark hat sich immer eingemischt, weil der damals ein großer Player war an der Nordsee. Man hatte verschiedene Stammesfürsten, die dann auch wieder die Bündnisse eingegangen sind mit den Kreuzfahrern, um sich gegen Familienangehörige in der eigenen internen Politik durchzusetzen und so. Das war jetzt, wie immer, wenn man genauer hinschaut, im Detail sehr, sehr kompliziert alles. Aber langfristig hat es eben dazu geführt, diese Kreuzzugsbemühungen, die auch Reisen genannt wurden, was ich sehr schön finde. Also da geht man immer auf eine Reise. Ja. Euphemismus. Schöner deutscher Euphemismus für den Kreuzzug. Oder wo die deutsche Urlaubslust herkommt, wo die deutsche Wanderlust im Urlaub herkommt, ist wahrscheinlich dieses tiefe Bedürfnis, mit einem Stock irgendwo durch fremde Lande zu laufen und das vielleicht doch noch zu erobern. Ne? Also dem deutschen Wanderer unterstelle ich immer so eine leichte Invasionslust.
Ja, und witzigerweise ja dann auch, wenn ich jetzt ganz kurz den Schritt nach vorne machen kann, ja auch ein Gedanke, der von der Romantik dann im 19. Jahrhundert getragen worden ist. Ne? Wir kennen ja alle dieses, ich glaube, das Bild heißt sogar so, der Wanderer. Und das ist wirklich eine Vorstellung, die wir haben, dass ja, man geht in die große, weite Welt hinaus, man tut vielleicht was Gutes für sich und für die Natur und so weiter. Fürs Christentum sowieso. Und was du eben ansprachst am Anfang, ist ganz interessant, dieses, was östlich der Elbe liegt, das ist ja irgendwie ja woanders und weit weg. Und das ist auch etwas, was dann auch nochmal im 19. Jahrhundert auch wieder eine Rolle spielt, so als Mental Map. Gerade für die Deutschen, die im Westen wohnten, also in den katholischen Gebieten, in Westfalen, Rheinland und so weiter, für die war alles, was östlich der Elbe war, eigentlich gar nicht mehr Deutschland so richtig. Also es gibt sogar ein Zitat von Konrad Adenauer, der gesagt hat, Ostelbien ist für mich asiatische Steppe, da gehe ich nicht hin. Angeblich soll er sogar, wenn er mal im Zug irgendwie war und nach Ostpreußen reisen musste, soll er angeblich auch die Jalousien runtergemacht. Weil er da keine Lust drauf hat. Aber ja, das ist halt wirklich ein Gebiet, das heute eben nicht mehr als deutsch auch wahrgenommen wird, ne? Oder als ehemalig deutsch zu sagen. Und das ist ganz interessant, das hier nochmal zu ergründen.
Ja, dieses Hin und Her, was die Bevölkerung angeht, das gibt ja auch quasi, wenn ich jetzt ganz kurz noch einen großen Schritt zurückgehen kann, vor der Völkerwanderung waren hier vor allem germanische Stämme, die dann in der Völkerwanderung größtenteils abgezogen sind. Ne? Dann hast du die ganzen Wanderer, da sind die Vandalen nach Nordafrika. Und da war hier auf einmal Platz. Und es gab natürlich, wie bei jeder von diesen Völkerwanderungsgeschichten, darf man nicht vergessen, sind nie alle Leute mitgegangen. Oder in den wenigsten Fällen. Also auch wenn die Goten und die Vandalen und wer auch immer dann irgendwann weggezogen sind, gab es da immer noch Leute, die zurückgeblieben sind und die gesagt haben, macht mal, ich bleib mal schön hier zu Hause in meiner Farm. Die neuen Herrscher werden schon nicht so schlecht sein. Ich mache einfach weiter wie bisher und zahle an jemand anderen die Steuern. Und die Vermischung dann war auf einmal sehr viel dünner besiedelt. Und dann haben wir die Bewegung, dass aus dem östlichen Raum slawische Stämme reinkommen und sich mit der zurückgebliebenen Lokalbevölkerung vermischen und was Neues gründen. Und dann aber von da an slawische Sprachen gesprochen werden und slawisch, also kulturell, religiös, auch sich das Slawentum so durchsetzt für einige Jahrhunderte hier. Und dann wieder die Rückbewegung der Deutschen zu sagen, wir holen uns das jetzt wieder zurück, wir zwangschristianisieren euch jetzt. Unter ganz anderen Vorzeichen wie vorher. Also so eine Hin- und Herbewegung, so eine ganz spannende historische. Und das führt eben dazu, dass wir die meiner Meinung nach sehr vergessenen baltischen Kreuzzüge bekommen, die mit unserer heutigen Geschichte viel zu tun haben, die extrem viel mit der Geschichte der ganzen Anrainerstaaten rund um die Ostsee zu tun haben. Und wird aber heute eigentlich nicht drüber geredet, dass wir unsere eigenen deutschen Kreuzzüge hatten. Unsere eigenen deutschen Kreuzzüge. Unsere, die haben wir gemacht. Und das ist eine Puzzleteil, ja. Die Entstehung der Mark Brandenburg, das wird dann an die Askanier gegeben als Gründungsgeschlecht. Die kommen auch aus Süddeutschland damals. Das ist ja lustige, wiederkehrende Tradition, dass süddeutsche Adelshäuser hier übernehmen. Das ist auch eine persönliche Verbindung, die ich dann wieder lustigerweise sehe zu Preußen. Dass je tiefer ich in die Gründung von Preußen rein, also es sind alles Leute, die ein bisschen wahrscheinlich geredet haben wie ich. Ja, auf jeden Fall ist das eine Puzzlestück. Und das andere Puzzlestück hat auch mit den Kreuzzügen zu tun, aber entwickelt sich spannenderweise dort, wo die sächsischen Adeligen nicht hinwollten, größtenteils, nämlich während dem Kreuzzug, dem dritten Kreuzzug 1190 im Heiligen Land in Palästina. Und da geht es vor allem um die berühmte Belagerung von Akko durch Richard Löwenherz, durch Philipp II. Und die verbleibenden deutschen Heerfahrer, die da mit dabei waren. Und das waren lustigerweise ja Leute aus Lübeck und aus Bremen, die aus dem gehobenen Bürgertum teilweise auch stammten, gar nicht ritterlich waren, sondern aus der Bürgerschaft von Städten kamen und die dann dort vor Ort während der Belagerung von Akkon gesehen haben. Also Richard Löwenherz war ja ein in Aquitanien geborener französischsprachiger Herrscher, der sein Leben lang kein Englisch gesprochen hat, aber zum großen englischen Nationalhelden erhoben wurde, weil er nach seiner Wahl mal 6 Monate in England verbracht hat, dieses zurück, also unterentwickelte Hinterland verflucht hat, nie wieder dahin zurück wollte, aber eben rückwirkend als großer Held Englands aufgespielt wird. Und dieser Richard Löwenherz hat eben sich mit den französischen Hierfahren sehr gut verstanden, hatte seine eigenen englischen Kontingente dabei, mit denen er auch gut war, weil er war immerhin ihr König. Wen er nicht leiden konnte, waren die Deutschen. Es gab innerhalb des Kreuzfahrerreichs eine große Aufspaltung und viele Antipathien gegen die Deutschen. Das hat dazu geführt, dass sich die existierenden Orden, die es bereits gab, also die Templer oder die Johanniter, sich nicht um die Deutschen gekümmert haben, die Verletzten. Da wurden sich um Franzosen und Engländer gekümmert. Wenn du falsche Sprache gesprochen hast, dann wurdest du in diesem Lazarett nicht behandelt, mein Freund. Und das haben dann diese kreuzfahrenden Bürger aus Lübeck und Bremen zum Anlass genommen, ein kleines Lazarett zu gründen. Und das wird als mythischer Ausgangspunkt der Deutschordensritter gesehen. Diese Gründung eines Lazaretts, es war noch kein Kriegerorden, aber aus dieser Institution, das hat sich dann entwickelt, aus diesem kleinen Lazarett vor Akkon zu einer Institution, dass wenn du als deutscher Kreuzfahrer ins Heilige Land gekommen bist, hat auf dich jemand gewartet von Deutschordensrittern. Du hast dort die Unterkunft bekommen, die haben dir eine Wohnung organisiert in der Stadt. Du hast Essen bekommen, wurdest medizinisch versorgt nach deiner langen Reise und hast Starthilfe bekommen. Auch unter anderem Geld oder andere Sachen, Kontakte. Alles, was du gebraucht hast, um zu starten, das waren deine lokalen Kontaktpunkte und die haben sich um dich gekümmert. Und dafür haben sie Spenden bekommen von den reichen Adligen, die das auch dann oft in Anspruch genommen haben und sehr dankbar waren für diese Dienste, wurden dann eben Ländereien, Sachen gespendet und damit wuchs der Orden immer mehr, bis dann auch er 1198, also 8 Jahre nach der Gründung, zu einem militärischen Ritterorden umgewandelt wurde, unter Zustimmung des Papstes und so. Da wurde gute Lobbyarbeit von dem damaligen Geschäftsführer, wollte ich gerade sagen, gemacht, von dem Oberhaupt, der dann sich das hat sichern hat lassen, dass es eben diesen militärischen deutschen Ritterorden gibt. Und ab da, also ab ungefähr dem Jahr 1200, hat der Orden versucht, Ländereien in Europa zu bekommen. Also denen wurden dann einige Schlösser und Ländereien in Palästina, in den Kreuzfahrerstaaten zugewiesen, wo die dann halt Territorium halten und kontrollieren sollten. Das war die Idee. Aber langfristig sollte oder war es immer das Ziel, eben auch Land in Europa sich zu sichern und eine eigene Herrschaftsdomäne dort zu bekommen. Und dann gab es kleine Schenkungen in Sizilien. Ich glaube, die erste Schenkung nördlich der Alpen war in Halle, spannenderweise, wo ein Hospital eingerichtet wurde von den Deutschordensrittern. Aber ein Hospital in Halle ist halt noch kein Reich. Ne? Wenn du einen eigenen Staat anstrebst, ist es noch klein. Und der erste, der dann das so ein bisschen testweise mit denen gemacht hat, war spannenderweise in Siebenbürgen in Ungarn und da in dem Gebiet das Burzenland, das es heute noch gibt. Und das Burzenland heißt, weil da mal Deutsche damals Burzen gebaut haben, also Burgen. Und das waren die Deutschordensritter, die dort angesiedelt wurden, um gegen die Kumanen einen Schutzwall zu machen. Da hat dünn bevölkerte Grenzregionen in den Bergen. Was macht man da? Setzen wir ein paar deutsche Ritter hin, die bauen da eine Burg. Und die kümmern sich, dass uns die Nomaden nicht jedes Jahr überfallen. So, gegen die kumanische Bedrohung. Das Problem war, dass die dann relativ halt schnell darauf bestanden haben, dass ihre Burgen ihnen selber gehören und dass sie eigene Zölle erheben dürfen und ihr eigenes Recht durchsetzen können dort. Und das fand Konrad I. von Masowien nicht so besonders lustig und hat sich dann da durchgesetzt und hat sie wieder rausgeworfen. Der Deutsche Orden hat eine wichtige Lektion gelernt, nämlich nimm keine Jobs an, wo du nicht päpstlich verbrieft hast, dass dir das Land danach auch gehört. Du brauchst eine rechtliche Absicherung und als Kriegerorden, als Kriegermönche ist die Autorität, die mir das zusprechen kann, quasi der Papst. Und es gab danach eine sehr viel engere Zusammenarbeit, als es ums Baltikum ging und irgendwie über 20 päpstliche Bullen, die verschiedene Aspekte und Rechte immer wieder den Templern dem Deutschordensrittern zugesichert haben, damit sie auch wirklich danach die Kontrolle über die Gebiete, die sie dort erobern, halten haben dürfen. So. Ganz kurzer Einschub, wann bist du das erste Mal mit einem Deutschordensritter konfrontiert worden?
Wahrscheinlich in der Kindheit. Man kennt ja diese klassischen Anzüge, diese mittelalterliche Pracht, ne, mit dieser weißen Robe und dem schwarzen Kreuz in der Mitte. So genau weiß ich das nicht mehr. Aber ich glaube, so dieses Bild des Ritters stammt auf jeden Fall aus diesem klassischen Deutschordensritter. Aber wirklich auseinandergesetzt mit dem Deutschen Orden habe ich mich dann eben im Zuge meines Interesses für preußische Geschichte. Ja.
Hast du mal Age of Empires 2 gespielt, als du reingewacht? Kein Real-Time-Strategy? Okay, dann ist es nur für die Age of Empires 2-Spieler. Da gab es, wenn man die Teutonen gespielt hat, glaube ich, als eine Fraktion, jedes von den Völkern, das man spielen kann, hatte eine Spezialeinheit, quasi die speziell nur dieses Volk produzieren konnte. Und wenn man die Teutonen gespielt hat, konnte man eben Teutonic Knights in den Burgen passenderweise bauen. Und das waren eben so kleine animierte Deutschordensritter mit langem Mantel. Und es waren extrem starke Einheiten in diesem Spiel. Und deswegen haben ich mit 10 mit meinem Freund über Deutschordensritter, dass wir mehr davon bauen sollen, diskutiert. Na, das ist die logische Strategie. Wir brauchen mehr Deutschordensritter. Und Jahre später hat sich mir erst dieser ganze historische Kontext dahinter erschlossen. Und da musste ich jetzt bei der Vorbereitung auf die Folge auch nochmal denken, dass diese Idee des Deutschordensritters es ja durchaus auch in die moderne Videospielwelt geschafft hat, wenn auch sehr begrenzt vielleicht und nicht überall, aber es gibt immer wieder so Punkte, wo man überrascht ist, dass das doch auftaucht. Genau. Die Deutschordensritter wurden dann auf jeden Fall ab 1226 ins Baltikum gerufen, mit dem Ziel, die lokalen Prussen zu konvertieren. Und jetzt müssen wir ganz kurz, glaube ich, drüber reden, was ein Prusse ist.
Ja.
Willst du mir, also wer war denn da? Wer hat da gewohnt, als diese schlecht gelaunten deutschen Ordensbrüder mit Schwertern ankamen?
Also die Prussen waren ein heidnisches Volk, also sie waren einfach nicht christlich und lebten in dem Raum des Baltikums. Also man kann sich das vielleicht vorstellen, eine Küste in Ostpreußen sozusagen. Heutiges Kaliningrad und auch Teile Polens. Und ja, das war wenn ich richtig informiert bin, der letzte Stamm, der noch nicht christianisiert war.
Na, die Litauer zum Beispiel waren ja auch nicht christianisiert, wenn wir so Estland und da hochgehen. Also das Baltikum insgesamt war ja noch nicht richtig christianisiert. Die Finnen wurden auch von den Schweden parallel dazu bekreuzzugs und auch zwangschristianisiert von schwedischen Adligen, während die Deutschordensritter das gleich im Baltikum vorangetrieben haben. Und es war natürlich die polnische, weil du sagst, teilweise auch polnisches Gebiet heute, es war natürlich also ich habe es vorhin falsch gesagt, Herzog Konrad I. von Masowien war natürlich der polnische Herrscher, nicht der ungarische, der die eingeladen hat, um seine eigene Domäne bis ans Meer auszuweiten. Und das Problem war eben, Polen war landlocked, also kein Zugang zum Meer oder Masowien zu dem Zeitpunkt kein Zugang zum Meer. Und du hast extrem kriegerisch gesinnte Stämme, super nervig. Du willst einfach nur Boote bauen und deine Hafenstädte haben, aber dazwischen sind leider so in deinen Augen nicht wirklich verhandlungsfähige Kontrahenten, die eine andere Sprache sprechen. Also die Prussen haben eher was gesprochen, waren wahrscheinlich sprachfamilientechnisch eher beim finno-ugrischen Stamm mit dabei oder haben die baltische Sprachfamilie, die so ein bisschen im Finnischen dann verwandt ist auch und so, die noch was ganz anderes ist, als was wir sonst so haben zwischen Slawisch und Germanisch. Die Theorie ist, dass sie aus einer der spätesten spätsteinzeitlichen Auswanderungswellen aus der Steppe auch mitkamen und sich dann da angesiedelt haben. Das Gebiet war extrem moorig. Morastik, es war nicht, wenn du heute nach Ostpreußen gehst oder nach Polen. Das war damals Wald, Sumpf, Moor. Und in diesem Moor sitzen Leute, die Pferdeopfer, ganz wichtig, also so Ponys, so kleine Pferde waren ein ganz wichtiger Teil der Kultur. Und rituelle Pferdeopfer, wissen wir heute, waren auch ein wichtiger Teil der Religion. Und Menschenopfer, gibt es Berichte darüber. Die Prussen waren diejenigen, die dem Missionar, dem berühmten, dem heutigen polnischen Staatsheiligen, aber jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, der aus Prag um kurz vor, das Jahr, vor dem Jahrtausend versucht hat, die zu bekehren. Und die haben ihm dann das Geschenk gemacht, dass er Märtyrer werden durfte. Sehr schnell. Also den Prussen versucht er zu erklären, dass sie aufhören sollen, Ponys zu opfern. Fanden die das gar nicht lustig und haben einfach totgeschlagen. Und waren sehr kriegerisch und eben sehr, sehr... Die Litauer zu der Zeit auch, die ja in einem ähnlichen Kontext waren, wissen wir, dass eben Sklaverei auch praktiziert wurde und es so eine Art lokale Krieger, die Kaste gab, die sich nur mit Krieg beschäftigt haben. Da hat es quasi so eine Art militarisierte Gesellschaft, wo die Männer, die Vollbürger sind, hauptberuflich Krieger sind und dann Sklavenraids in die benachbarten Gebiete, auch nach Polen rein, immer wieder gemacht wurden, um sich arbeitende Bevölkerung zum Holzhacken und so ne, zu organisieren und für die Opfer. Also so als kleiner Aspekt davon, aber eben sehr spannend, dass die Originalprussen sehr wenig mit den späteren Preußen dann zu tun haben werden. Es gibt einen gewissen Übergang, können wir später noch drüber reden, was mit denen dann passiert ist. So. Aber vor allem wurden die sehr brutal zwangskonvertiert, Kreuzzugs ohne Gnade und die Gebiete, die dann von den Deutschordensrittern erobert wurden, wurden zunehmend durch Siedler aus Westdeutschland oder aus den Gebieten des Heiligen Römischen Reiches aufgefüllt. Kleines Tidbit zur Berliner Geschichte. Neukölln heißt Neukölln, weil das von Siedlern aus dem alten Köln gegründet wurde. Also du hast eine Siedlerbewegung von Leuten, die aus Köln dann hier von den Askaniern eingeladen wurden nach den Kreuzzügen und die dann hier Neukölln gründen. Ja? Und genauso wie das Frankfurt an der Oder von Siedlern aus Frankfurt am Main gegründet wurde. Also da sehen wir diese Frontierbewegung, wie wir das dann später sehen, wenn Deutsche in den Mittleren Westen gehen und das Gleiche wieder machen und dann dort Neu-Berlin gründen oder Neubrandenburg oder was auch immer so. Genauso einfallslos waren Deutsche schon immer. Wenn die wo neu hingekommen sind, haben die einfach den gleichen Namen, von wo sie herkamen, nochmal benutzt. Ja.
Interessanterweise, vielleicht kann man diese Langeweile auch insgesamt auf Europäer münzen, weil das haben ja dann auch die spanischen Kolonialleute auch gemacht. Ne? In heutigen Lateinamerika hast du ja auch unendlich viele Städte, die genau den gleichen, selben Namen haben wie Städte in Spanien. Denken wir nur an León, Guadalajara. Es gibt auch in Barcelona beispielsweise Valencia. Also irgendwie scheint man da gerne was von zu Hause mitnehmen zu wollen. Ne?
Das schiebe ich auf den gotischen Einfluss. Das waren auch die Deutschen, die den Spaniern beigebracht haben, dass man keine neuen Städtenamen einführen kann, sondern einfach nur die alten fortführt. Das ist ja das Schöne. Irgendwo gibt es immer in der Vergangenheit einen deutschen. Genauso wie ich das portugiesische Sch darauf schiebe, dass in der Völkerwanderungszeit mal für 100 Jahre ein suebisches Königreich in Nordportugal gab. Also Schwaben Nordportugal erobert haben. In der gleichen Zeit, wo dann die Vandalen Nordafrika sich geholt haben und so. Und ich das portugiesische Sch zu 100% auf diesen Einfluss in der späten Völkerwanderungszeit münze. Das ist natürlich absoluter Unsinn, aber es ist eine sehr lustige Theorie, die ich gern Leuten aus Portugal erzähle, um sie ein bisschen wütend zu machen. Genau. Zurück zum Thema. Die Prussen werden erobert. Es läuft trotz ihres Kriegertums langfristig, also die Kreuzzüge laufen nicht optimal. Es gibt immer wieder, die baltischen Kreuzzüge sind viele Wellen aus Versuchen, etwas zu erobern. Es werden ein paar Siedlungen niedergebrannt im Sommer. Dann ziehen sich die wieder zurück und dann ist alles wie vorher wieder nach dem Winter. Ein Abnutzungskrieg, wo die Ordensritter stark darauf setzen, Burgen an zentralen Verteidigungspunkten zu bauen. Also auch die Idee der Steinburg wird ins Baltikum exportiert. Das sind ja auch viele Learnings, die wir bei Burgen im Mittelalter, im Hochmittelalter dann sehen, die aus den Kreuzzügen gemacht wurden. Da wurden viele Entdeckungen, was funktioniert, was wurde dort entwickelt, was können wir von denen lernen. Das ist eine Synthese, die dann zurückgebracht wird und viel, was wir an hochmittelalterlichen europäischen Burgen kennen und lieben, sind Erfindungen, die sich abgeguckt wurden während den Kreuzzügen. Und die werden dann aber auch wieder weiter exportiert ins Baltikum hoch und jetzt müssen sich auf einmal die lokalen Stämme mit moderner Steinfestungstechnologie auseinandersetzen und nicht mehr nur Holz Forts, die man halt auch anzünden kann im Notfall. Und die Taktik ist, es gibt kaum Straßen. Du hast nur die Flüsse als Verbindungswege, als extrem wichtige Handelsrouten. Und die Ordensritter bauen eben da, wo zwei Flüsse zusammenfließen, an einer relevanten Stelle, dann ihre berühmten Burgen immer, um Lokalkontrolle Schritt für Schritt weiter auszuüben. Und dabei ist es natürlich spannend, deutsche Ordensritter durften nicht heiraten, waren da ein Zölibatsgelübde, sie sollten sich nicht so oft waschen, weil sie eine sehr bedenkliche, kannst Männern, die nicht verheiratet sind, die zu zehnt allein in der Burg leben, nicht sagen, dass sie sich nicht waschen sollen. Das ist einfach nur ekelig. Aber das wurde als auch Jagen und so, das wurden als so aristokratische Späße und Privilegien wurden abgelegt zugunsten von einem sehr minimalistischen Leben. Und es wurden in diesem neuen Ordensstaat sehr für die damalige Zeit fortschrittliche Verwaltungsideen eingeführt. Also du hattest ganz klare Verwaltungseinheiten, es gab ganz klare Kontrolle, du wurdest regelmäßig von deinem von dem dir Vorgesetzten besucht, der sich deine Bücher angeguckt hat und geschaut hat, dass sich auch keiner zu viel wäscht. Alles schön stinken wurde. Aber er hattest eben ein einheitliches Recht in all den Gebieten, die sie erobert haben, während du im Rest von Europa diese klassische Zerstückelung hattest, die wir kennen, dass eben jedes Dorf von einem anderen Adligen beherrscht wurde und je nachdem auch das Recht sich ändert, alle paar Meter. Und das war eben eine Stärke des Ordensstaates auf jeden Fall, der ihn relativ effektiv für viele Jahrhunderte hat machen lassen. Und das Verrückte ist ja, dass aus dieser Bewegung sich langfristig für mehrere Jahrhunderte in Europa ein Staat bildet, der von einem religiösen Orden von Kampfmönchen geführt wird. Bisschen komisch, so, ne?
Ja, was du ansprichst, sie waren, also ihre Rechtsprechung war relativ fortschrittlich für die damalige Zeit. Und was du eben ansprachst mit den Burgen, also wir haben ja heute auch noch, also was heißt wir? Die ist jetzt natürlich in Polen, aber es gibt ja, sie haben die Marienburg gebaut im 12. Jahrhundert und die ist eben auch technisch für die damalige Zeit einfach super fortschrittlich gewesen. Selbst, also die ist jetzt gerade, befindet sich im Weichseldelta, mitten in Polen sozusagen. Und die kann man heute noch besuchen. Also die hat auch damals, haben die Nazis da auch noch gekämpft. Also die haben die Burg wirklich als Festung benutzt. Und das ist interessant, dass praktisch 1000 Jahre später oder 800 Jahre später sie dann immer noch eine gewisse militärische Bedeutung hat, ne?
Ich habe gerade den Namen der Burg vergessen, aber da gab es auch spannende Beispiele jetzt aus den letzten Jahren Krieg in Syrien, wo zwischenzeitlich alte Templerfestungen in Syrien wieder Teil des Kriegsgeschehens waren, um mit modernen Panzerabwehrgeschützen und so auf, ich glaube, Krak de Chevalier geschossen wurde, weil sich da auch Leute in dieser immer noch stehenden und also schaut euch mal an, was die Templer für Festungen in Palästina gebaut haben, im heutigen Syrien, auch im Libanon. Das sind die schönsten Burgen und die wehrhaftesten Burgen, die die Europäer jemals gebaut haben. Und die stehen nicht in Europa. Also, Krak de Chevalier, googelt es mal. Stellt euch mal vor, ihr steht mit eurem Speer da davor und jemand sagt, ihr müsst es einnehmen. Dann geht ihr einfach direkt wieder nach Hause. Keiner Bock drauf. Spannend ist in diesem Kleinkrieg, also diese Zwangskonvertierung, Männer, die die Taufe verweigerten, wurden einfach direkt getötet. Ne? Frauen, Kinder versklavt. Teilweise wurden dann auch die alten Stammesabhängigkeiten beibehalten und die Leute konnten sich freikaufen. Das heißt, es gab die Möglichkeit, dich aus deinem Russentum freizukaufen, ab einem gewissen Punkt, also Leibeigenschaft. Und dann hattest du die gleichen Rechte wie ein eingewanderter Deutscher aus dem Rest des Heiligen Römischen Reiches. Und das hat langfristig zu so einer Art langsamen Assimilierung geführt, weil der Aufstieg in die andere Klasse, in die Assimilierung auch soziokulturell als eine Art der Befreiung und des Aufstiegs angesehen wurde. Und das war eine sehr effektive Methode, um die verbleibenden Russen als Identität zu zerstören. Und eigentlich in diesem Amalgam aus Siedlern, die jetzt aus dem Westen angeheuert wurden, vor allem weil die auch Techniken hatten wie die Urbarmachung von Ländern, da wurden ganz viel Moore trockengelegt und ne. Also da wurde eben an der Urbarmachung des Landes in einem klassisch landwirtschaftlichen Sinne gearbeitet dann auch. Der Schwertbrüderorden Sagt dir der Schwertbrüderorden was?
Leider gar nichts, nee.
Der Schwertbrüderorden ist so eine Art Mini-Version des Deutschordens, so Ritter, der Deutschordensritter. Und die haben in Livland, also Lettland, Livland, so ein bisschen die Ecke, wenn man da weitergeht im Baltikum Richtung Osten, die haben dort ihr eigenes Ding gemacht gehabt und sogar schon irgendwie 10 Jahre vor den Deutschordensrittern gestartet, so direkt nach dem Wendenkreuzzug. Und waren auch ein etwas anders organisierter Orden von Schwertbrüdern. Cooler Name. Also fraglos Schwertbrüder und cooler Name. Und die haben ihr eigenes Territorium dort auch erobert, haben das gleiche Ding gemacht, haben aber dann ein paar Schlachten verloren und dann lief es nicht mehr so gut. Und dann haben die einen Merger gemacht mit den Deutschordensrittern und haben die beiden vereinigt. Und das bedeutet dann, dass du im Osten des Gebietes doch eine andere Struktur hast wie im westlichen Teil, weil da, wo die Schwertbrüder herrschen, hast du eine andere Zusammensetzung des Ordens, hast viel weniger Geistliche in der Struktur der Organisation, weil du, je weiter du nach Osten gekommen bist, mehr kämpfen musstest, mehr vor allem mit den Litauern mehr Stress hattest. Und die Litauer werten sich die Jahrhunderte, also es ist extrem spannend, die baltischen Kreuzzüge aus der Perspektive der Litauer zu sehen, weil die werden nicht unterworfen. Das sind die, die es quasi bis zum Ende schaffen, sich zu wehren und die es dann eigentlich schaffen, mit einer schlauen Taktik zu den Herrschern des größten Flächenstaates Europas zu werden. Also die schaffen es direkt aus, wir sind Pagane, nicht christianisierte Feinde, die Bekreuzzug werden aus der Sicht Westeuropas zu, und die Polen wollen uns einverleiben und zwangschristianisieren zu, wir beherrschen ganz Polen und machen Angriffe auf Moskau. Also Jugaila und die Familie rund um ihn, die da das Herrschaftsgeschlecht waren, glaube ich, die besten Taktierer, die damals 200 Jahre lang da waren und die es auch geschafft haben, innerhalb der Familie 2, 3 Generationen an schlauen Taktierern nacheinander zu bekommen. Da machen wir mal separat eine Folge drüber. Extrem, extrem spannend.
Ja, du sprichst da wahrscheinlich den Zusammenschluss an, ne? Und also Polen-Litauen als größter Flächenstaat galt damals auch als Großmacht, kann man schon sagen, ne? Das kommt natürlich ein bisschen später. Und was du ansprichst mit den Generationen der Taktierer, ist auch nochmal eine Sache, weil das auch ja 3, vielleicht 4 Generationen sind, die dann für die modernere preußische Geschichte nochmal interessant werden. Da können wir nachher nochmal dann diesen Rückschluss machen. Und was vielleicht noch interessant ist und wichtig ist für die geografische Lage des Deutschen Ordens, ist, dass es eben auch außerhalb des Heiligen Römischen Reichs liegt. Ja? Also es war ja natürlich deutsch und das passierte natürlich auch alles mit dem Segen des Papstes und auch des damaligen Kaisers. Aber sie lagen außerhalb des Heiligen Römischen Reiches und konnten dann auch dementsprechend noch mehr ihr eigenes Ding machen, als jetzt irgendwelche anderen Fürstentümer innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Und das wird dann auch nochmal relevant, wenn es dann um das 17. und vor allem auch 18. Jahrhundert geht, ne?
Ja, ein sehr wichtiger Punkt. Und es sind nicht nur ganz andere Leute, die da herrschen. Vielleicht da auch nochmal erwähnen, wer herrscht da? Klar, wir haben diese Ordensbrüder, die nicht heiraten und dieser Idee verschreiben. Aber wer wird denn Ordensbrüder? Wenn du der Erstgeborene bist im Heiligen Römischen Reich und alles erbst von deinem Vater, dann machst du es nicht. Wenn du aber der dritte Bruder bist zum Beispiel oder der vierte Bruder als junger Aristokrat, der keine große Chance hat, selbst die Ländereien zu erben und die Titel, dann gab es eben die Option, entweder eine kirchliche Karriere anzustreben und Bischof zu werden oder sowas. Oder die Zwischenoption, ich will zwar kämpfen, aber ich will Macht ausüben und ich will zu einer relevanten Persönlichkeit werden, die irgendwas zu sagen hat im europäischen politischen Konzert. Dann war eben die dritte Option, die es dann gab, Ordensbruder zu werden und zu sagen, ich gehe da ins Baltikum. Und dort kann ich Land beherrschen, dort kann ich Macht ausüben und dort kann ich was bewegen irgendwie, auch wenn ich jetzt zu Hause nicht die Mittel habe, weil ich einfach die Familie zu groß ist. Nachdem die dann so um 1240 von der Ostsee ein ausgedehntes System an Burgen und so weiter aufgebaut haben, wurden die Deutschordensritter ein bisschen gierig und haben sich dann langsam überlegt, sie könnten doch auch mal nach Novgorod. Man könnte doch jetzt, wo man die Schwertbrüder sich einverleibt hat und quasi diese Gebiete, die bis ans Russische hinanragen, könnte man die damalige große Handelsstadt Nowgorod, dass man sich dort was einverleiben könnte. Und dann kommt es eben zu dieser sehr berühmten Schlacht auf dem Eismeer oder der Schlacht auf dem Peipussee 1242, wo, also in der russischen Geschichtsschreibung, ist das einer der großen Gründungsmythen von russischer Identität, ist Alexander Newski, der mit seinen russischen Verbänden von Nowgorod aus loszieht und die Deutschordensritter eben schlägt und damit die Ostexpansion beendet für eigentlich dauerhaft. Ja. Spannende Schlacht. Ich werde hier auf YouTube, wenn ihr es auf YouTube schaut, auf jeden Fall den schönen Footage reinschneiden von den Sowjetfilmen, die darüber gemacht wurden, von Eisenstein. Mhm. Der hat Alexander Newski in den 30er Jahren einen sehr coolen Film gemacht, wo diese ganze Schlacht auch super dargestellt wird mit super vielen Schauspielern und so. Das ist sehr sehenswert, sage ich mal. Und was ich nicht auf dem Schirm hatte, aber extrem spannend war, dass ein Jahr vor dieser Schlacht auf dem Peipussee Ordensritter gegen die Mongolen gekämpft haben. Also es gibt hier also einen spannenden Kontaktpunkt, der, denke ich, in der europäischen Geschichte auch zu oft ausgegliedert wird, nämlich dass 1241, ich glaube, und die Jahre davor und danach auch, es Einfälle von mongolischen Truppen unter Batu Khan nach Polen gab. Es wurde im heutigen Schlesien, haben Mongolen gegen polnisch-deutsche Heere gekämpft und kläglich verloren. Und da wurden auch, also die Schlacht bei Liegnitz zum Beispiel, wurde da verloren. Und das gesamte zur Verteidigung Schlesiens eingesetzte Ausgebot des Ordens wurde dabei aufgerieben. No match for the Mongols. Hast du Hardcore History gehört? Bist du, nein? Du schüttelst den Kopf?
Mir wurde davon erzählt, aber ich habe da noch nie reingehört. Nee, tatsächlich.
Riesenempfehlung. Dan Carlin, Wrath of Khans, der hat, glaube ich, 16 Stunden am Stück zu der mongolischen Geschichte aufgenommen. Und der beschreibt es so schön, dass es das quasi als so Heere, wie hier dann gegen die Mongolen eingetreten sind, dass es ist, als würde eine Schulmannschaft im Basketball gegen ein NBA-Team spielen. Also wenn man sieht, die sind gut für 15-Jährige und die haben vielleicht auch die Lokalmeisterschaften ihrer Stadt gewonnen. Aber dann kommt das NBA-Team vorbei und zeigt ihnen, wie man wirklich Basketball spielt. Und das ist einfach dieser Effekt, den die Mongolen auf jeden haben, den die begegnen. So unglaublich, wie man quasi, und die haben quasi, nachdem sie China erobert haben, ja auch den einzigen wirklich echten Feind für sich, der ihnen was entgegensetzen konnte, erobert. Und der Rest ist eigentlich ein Free-for-all. Und dass die Mongolen dann am Ende eben gut von den Mamluken geschlagen werden und sich auch nicht weiter nach Polen und nach den gewonnenen Schlachten in Polen nicht weiter nach Europa ausdehnen, gibt es ja viele Theorien, warum das so ist. Aber am Ende hat Europa nur die politische Instabilität der Mongolen gerettet, dass da intern dann der Khan gestorben ist und alle wieder zurück zur großen Vollversammlung mussten in die Mongolei, um den neuen Herrscher zu wählen. Und danach alles nicht mehr so ganz optimal lief. Ich meine, die Mongolen waren in Indonesien. Die haben Invasionen mit Booten auf südostasiatische Dschungelinseln gelauncht. Die waren wirklich auf dem Weg zu sagen, wir holen uns alles. So. Oder dass dann Japan nicht funktioniert hat für die Mongolen, weil ihre Schiffe untergegangen sind in den großen Stürmen und so. Es war nie das Skill-Level der Verteidiger, das dazu geführt hat, dass sie nicht von den Mongolen erobert wurden. Es war die Natur selber, die irgendwann gesagt hat, Jungs, jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss. Aber genug zu den Mongolen. Da machen wir irgendwann mal separat noch was drüber, auf jeden Fall. Aber ich fand es sehr spannend, dass es hier eben nicht nur die berühmte Niederlage gegen Nowgorod gab, sondern eben auch eine große Niederlage gegen die Mongolen selber. Die nächsten Jahre sind von zunehmenden Streitigkeiten mit Polen geprägt. Der Orden hat jetzt eine Machtfülle erreicht, hat viele Territorien für sich, baut es aus, aber die Grundidee der Polen die einzuladen, war natürlich nicht, einen starken, konkurrierenden Nachbarn an ihre Küste zu bekommen, sondern ihre Idee war ursprünglich, selber mehr Zugang zu bekommen. Und das ist ein bisschen schwierig. Es gibt ständige Streitereien um Pomerellen und Danzig deswegen. Und das Ganze mündet in der sehr berühmten Schlacht von Tannenberg, um es kurz zu machen, von 1410. Die den zentralen Wendepunkt, denke ich, in der Geschichte des Ordens darstellt. Es ist vielleicht eine der wichtigsten Schlachten im ausgehenden Mittelalter, vielleicht die wichtigste Schlacht im ausgehenden Mittelalter für auf jeden Fall den Raum im Baltikum. Und es ist wahrscheinlich auch zahlenmäßig eine der größten Schlachten, die wir im mittelalterlichen Europa haben, weil auf beiden Seiten um die 30.000 Mann gegeneinander antreten. Also 60.000 schlecht gelaute Leute auf einem Feld neben Tannenberg.
Übrigens auch eine von der polnischen Historiographie sehr hochgelobte Schlacht. Es gibt, also vor allem in der modernen Historiographie, es gibt ein riesiges Gemälde, ich weiß gar nicht mehr, wo das hängt, aber ich glaube, das heißt sogar also auf Deutsch die Schlacht bei Tannenberg und wie triumphal da eben die Polen aus dieser Schlacht hervorgehen und dann auch ein Film, ich glaube aus den 70ern, 80ern, auch ein polnischer Film, in dem dann die Schlacht nochmal ganz genau gezeigt wird, also auch für die heutigen Polen oder für die heutige polnische Geschichte eine sehr wichtige und eben historisch bedeutsame Schlacht.
Ja, ganz wichtig. Ich glaube, die wurden zur Eröffnung der Schlacht von den Deutschordensrittern zwei Schwerter übergeben. Also ganz ritterlich, man hat sie in der Mitte getroffen, Schwerter übergeben und dann gesagt, okay, jetzt hauen wir uns die Köpfe ein. Und diese zwei Schwerter wurden oder werden immer noch im polnischen Nationalorden für Helden des Landes, wo diese zwei Schwerter drauf sind, die verliehen werden. Also die bis heute noch in der Symbolik und so weiter wird es weitergetragen. Ich glaube, auf Polnisch heißt die Schlacht bei Grunewald. Also ja. diese Doppelung auf Polnisch ist der Grunewald. Auf Litauisch heißt es nochmal anders und auf Deutsch ist eben die Schlacht bei Tannenberg. Und diese Stadt wurde von beiden Seiten verklärt. Also in Deutschland gab es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, sage ich jetzt mal, auch ein extremes Interesse an dieser Schlacht von Tannenberg, an der Verklärung davon, warum es nicht funktioniert hat. Und ich habe mich ein bisschen dazu eingelesen, noch ein bisschen, weil mich das auch interessiert hat. Was gibt es denn da für Gründe? Einer der Gründe, weil die Deutschordensritter waren technologisch auch immer sehr optimiert und auf der neueren Seite hatten da große Kanonen dabei, hatten Feldgeschütze mit, hat da geregnet. Das heißt, diese sehr neue Technologie, die Investition, da Kanonen mitzubringen und so, hat sich mit dem nassen Schwarzpulver und der mangelnden Sicherheit, die man mit dieser neuen Technologie hatte, eben nicht ausgelöst, hat sich nicht gelohnt. Und die Ordensritter wurden das Opfer eines kleinen Verrates. Sagt dir der Orden der Eidechse was?
Da muss ich auch leider passen, nee.
Ich weiß leider nicht, warum sich das jetzt nicht in meinem Skript findet, aber Freestyle. Der Orden der Eidechse war ein Zusammenschluss von kleinen Adligen, die unter der Herrschaft des Deutschordensstaates gelebt haben und die sich aber als Geheimgesellschaft verschwörungsmäßig zusammengeschlossen haben, um ihre eigenen Interessen zu sichern gegenüber der Macht der Deutschordensritter. Also so eine, waren quasi die Leute aus den Städten, so ein paar reiche Bürger waren da mit dabei und eben so kleinere Adlige, die Militärdienst im Orden geschuldet haben, aber keine vollen Ordensbrüder waren. Und die, genau, es war eine Interessensgemeinschaft. Und weil wir in diesem Podcast ja auch oft über Verschwörungstheorien reden, finde ich es immer wieder spannend, echte historische Verschwörungen herauszukehren und auch mal zu sagen, natürlich gibt es echte historische Verschwörungen, guckt hier. Und dieser Eidechsenverein war, der Eidechsenbund, Dankeschön, genau. Der Bund der Eidechse, der Eidechsenbund, war eben eine solche Geheimgesellschaft mit einem extrem coolen Namen. Wir haben die Schwertbrüder, wir haben den Eidechsenbund. Namensgebung lief im Baltikum damals, muss ich sagen. Sehr gutes Branding. Und der Eidechsenbund hat dann einfach das Kommando versagt. Also das war einfach ein Teil der Reiterei, der dann in der Schlacht von Tannenberg gesagt hat, nö. Kommando ist jetzt vielleicht nach vorne, aber ich glaube, wir bleiben einfach hier. Und das hat dann dazu geführt, dass ein wichtiger Angriff der linken Flanke der Deutschordensritter schief ging, dass die Deutschordensritter langfristig eingekesselt wurden und das Heer komplett aufgerieben. Es war ein Verrat, der meiner Meinung nach auch ein bisschen vergessen wurde, weil ich den in keiner, weder die deutsche nationalistische Geschichtsschreibung hat sich groß darauf verlegt, dass die Niederlage wegen einem Verrat aus den eigenen Reihen kam. Das besudelt einen jetzt nicht besonders mit Ruhm, oder das ist kein gutes Bild. Und die Polen wollen natürlich auch nicht sagen, dass es daran lag, dass der Eidechsenbund sich geweigert hat, mitzukämpfen, weil das minimiert natürlich die eigenen Erfolge in dieser Schlacht, weil der Orden bis zu dieser Schlacht schon irgendwie noch, trotz der Niederlagen gegen die Mongolen oder eben gegen Newski, so eine Art Unbesiegbarkeit nach außen projiziert hat. Sie wurden, die Heilige Maria war ihre Schutzgöttin, die mit ihnen in die Schlacht gezogen ist. Und wenn die Mutter Maria mit dir ist im katholischen Kontext, wer kann dann gegen dich sein? Und das führt dann dazu, dass, wie gesagt, das hier aufgerieben wird, ein großer Teil der Ordensbrüder fällt und am Ende die gesamte Existenz des Ordensstaats im Baltikum in Frage gestellt wird. Es wird dann, die müssen hohe Entschädigungen zahlen an Polen, Litauen und kommen eben zunehmend dann in die Abhängigkeit auch von Polen, Litauen und kommen dann nicht mehr raus, ja, nach dem.
Ja, hier vielleicht nochmal ganz kurz zur Schlacht bei Tannenberg. Das ist ja auch ein, ja, es gibt ja das sogenannte Mythos von Tannenberg und das Tannenberg-Denkmal, das dann errichtet worden ist, zu Ehren Hindenburgs, ne, der ja dann auch im Ersten Weltkrieg eben seine Schlacht bei Tannenberg gewonnen hat und Ostpreußen erfolgreich gegen das zaristische Russland verteidigt hat. Und da gibt es eben eigentlich so eine doppelte Geschichtsschreibung. Ne? Einmal dieser Rückgriff auf die mittelalterliche Schlacht und dann aus der Perspektive der damaligen, also der Zeitgenossen, dann die relativ aktuelle Schlacht im Ersten Weltkrieg. Ne? Also da hast du ja auch, ich meine, wenn, könnt ihr auch mal googeln, Tannenberg-Denkmal, ein riesiges, also monströses, typisch nationalsozialistisches Gebäudekomplex oder Denkmal, in dem dann auch Hindenburg begraben worden ist. Ne?
Ganz spannend da, dass die Schlacht im Ersten Weltkrieg, die dann auch die Schlacht bei Tannenberg genannt wurde, eigentlich gar nicht dort war und nur tatsächlich dann, weil sie irgendwie in der Nähe davon war, so genannt wurde auf Deutsch, um eben eine Verbindung zu ziehen und diese Schmach, diese empfundene Schmach gegen die Polen-Litauer verloren zu haben, wettzumachen und jetzt wieder jemand zu sein. Genau, und das hat natürlich ihn auch mit Dolchstoßlegende und so weiter, das spielt dann auch in die ganze Geschichte rein, dass gesagt wurde eben, dass das Heer war im Osten unbesiegt, wir haben den Krieg im Osten gewonnen und uns wurde nun den Rücken gefallen von den Sozialdemokraten und die Heimatfront hat nicht gehalten und so weiter, der ganze Dolchstoß. Das basiert eben auch auf diesen Erfolgen in der Schlacht von Tannenberg und dem Einkesseln mit einer gesamten Armee Russlands. Und also was da ganz spannend ist bei der zweiten Schlacht von Tannenberg, ist, dass die Deutschen die Kommunikationscodes der Russen komplett geknackt haben ein paar Tage vorher und deswegen im Radio live mithören konnten, wie die russischen Truppenbewegungen sind. Das heißt, das erste Mal in der Geschichte saßen die Deutschen einfach über so einem Computerspiel und wussten genau, wie der Feind sich bewegt und konnten dann entsprechend reagieren. Und wenn nur eine Seite weiß, was die andere macht, dann ist es schwer im Krieg. Das kann dir Sun Tzu und genau.
Ja, in dem Fall sogar entsprechend antizipieren. Ne? Jetzt, wo du das ansprichst mit der Dolchstoßlegende und es in diesem Podcast ja auch um Verschwörungen geht, eigentlich auch vielleicht ein Thema, was man irgendwann in Zukunft mal besprechen könnte.
Ja, wir haben die Dolchstoßlegende immer wieder. Wir haben auch zu den Ludendorffern, ich weiß nicht, ob du das kennst, so die Sekte, die Frau von Ludendorff gegründet hat und so, diese ganze, da haben wir schon Sachen zu gemacht. Da kann man auf jeden Fall noch tiefer einsteigen in diesem ganzen Themenkomplex, auf jeden Fall. Vor allem, weil das ja auch für die Dolchstoßlegende steckt in veränderter Form immer noch ein bisschen in der Grundmentalität, wenn Leute über den Ersten Weltkrieg reden drin. Also so traurig das ist. Naja, zurück zu unseren lieben Preußen. Was jetzt wichtig ist oder was zentral passiert, das Haus der, jetzt müssen wir unsere beiden aufgemachten Erzählungsstränge so ein bisschen verbinden. Ich habe am Anfang über die Askania geredet und die Mark Brandenburg und jetzt haben wir parallel darüber geredet, wie der Deutschorden sein eigenes Staatsgebilde im Baltikum bekreuzt sucht. Und das läuft jetzt in der frühen Neuzeit zusammen. Zum einen sterben die Askanier aus, Askanier als Geschlecht, die haben es dann irgendwie, ne, lief dann irgendwann mit der Fortpflanzung suboptimal. Und dann hat eine andere süddeutsche Adelsfamilie gedacht, Mensch, da im Nordosten, da ist doch noch Platz, da kaufe ich mich mal ein. Da kaufe ich mich ein, da kann ich sein. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Im Sinne dieser IKEA-Mentalität, nee, Edeka hatte das als Spruch, im Sinne dieser Edeka-Mentalität haben sich dann die Hohenzollern die Mark Brandenburg gekauft. Legit. Geld. Hier. Und ja, haben das dann übernommen.
Ganz, ganz kurze Ergänzung. Ja, sie haben sich die gekauft, beziehungsweise Geld spielte eine Rolle, aber sie haben dem damaligen Kaiser oder deutsch-römischen König, bevor er Kaiser wurde, dazu verholfen, überhaupt dann den Anspruch auf den Titel des Kaisers zu bekommen. Und das war der damalige Burggraf von Nürnberg, der da eben, ich glaube, Sigismund II. Dann verholfen hat, Kaiser zu werden. Und der hat ihm dann als Dank dafür die Mark Brandenburg geschenkt. Und das ist interessant, geschenkt, weil es war dann Besitz der Hohenzollern oder des süddeutschen Stranges der Hohenzollern. Und nochmal ganz kurz, um auf die Folgen der Schlacht bei Tannberg zurückzukommen, weil jetzt führen wir ja die Stränge zusammen und jetzt wird es interessant, aber auch kompliziert. Denn eine der Folgen für den Deutschordenstaat war, dass eben Preußen dieses Gebiet ein Lehen des polnischen Königs wurde. Also es war dann Besitz des polnischen Königs und der Deutschordenstaat durfte da ihre Sachen weitermachen. Aber letzten Endes hatte, wie du vorhin auch ja schon richtig angesprochen hattest, Polen eine große Macht über dieses ganze Gebiet. Gleichzeitig war das, was dann später Provinz Westpreußen war, dann wirklich auch im Besitz Polens. Also das wurde dem Deutschordenstaat dann komplett weggenommen, sodass sie nur noch dieses kleine Gebiet hatten, was dann später die Provinz Ostpreußen werden würde. Gehen wir jetzt zurück nach Brandenburg. Genau, die Hohenzollern, das ist jetzt wirklich sehr wichtig, weil das eben die Dynastie ist, die die Geschichte prägen wird bis eigentlich zum Ende des Ersten Weltkriegs. Ja, und der Burggraf, der lässt sich dann da nieder in der Mark Brandenburg und macht da erstmal so sein Ding.
Genau. Und was du gerade angesprochen hast, wir haben im Jahr 1525, also nachdem das schon übernommen wurde, haben wir dann die Säkularisierung des verbleibenden Ordensstaatsterritorium. Also wie du richtig gesagt hast, ein Teil wurde an Polen abgegeben und viele Zahlungen wurden an Polen geleistet und so weiter. Aber der entstehende Teil wurde dann zum 1525 von Albrecht von Brandenburg-Ansbach zum Herzogtum Preußen gemacht, offiziell unter polnischer Obrigkeit zu dem Zeitpunkt noch. Und das Spannende ist natürlich, dass damit aus einem Gebiet, was nicht erblich war, was dem Orden gehört hat, wo du Teil des Ordens werden musstest, um dort im Rahmen dieses, wird das Ganze dadurch natürlich erblich. Das heißt, du hast diesen, aus diesem langfristig anders organisierten Ordensstaat wird jetzt ein klassisches aristokratisches Herrschaftsgebiet, auf die Andersheit Preußens wird auf jeden Fall reduziert. Spannend ist da, dass die Leute, die jetzt natürlich dadurch zu Adligen auf der Art und Weise auch werden, die Leute, die Besitztümer dort gehalten haben für den Orden, die Teil des Ordens werden, das wird natürlich alles mitkonvertiert. Man konvertiert natürlich nicht nur oberflächlich zu sagen, der Name ist jetzt anders und wir haben jetzt eine andere Herrschaft und wir sind erbt, sondern die gesamte Struktur des Staates hat ja auf dieser Ordensstruktur aufgebaut. Das heißt, es werden Sachen teilweise übernommen für die Verwaltung und so, aber im Großen und Ganzen ändert sich die gesamte gesellschaftliche Aufbau ja auch dort vor Ort. Und damit wird Preußen spannenderweise auch das erste protestantische Fürstentum, was einen extrem wichtigen Einfluss auf die weitere Entwicklung Preußens in der deutschen Geschichte hat, weil man kann über die Preußen vieles sagen, es sind keine Katholiken.
Da hast du auf jeden Fall recht, es sind keine Katholiken. Die Mark Brandenburg wird dann auch im Zuge der Reformation protestantisch Und was hier noch sehr wichtig zu erwähnen ist, ist, also der Deutsche Ordensstaat säkularisiert sich, heißt ab jetzt Herzogtum Preußen, befindet sich nach wie vor zwar noch unter polnischem Lehen, aber außerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Du hast aber dann in Brandenburg, also ja, die Mark Brandenburg, das ja übrigens dann auch Kurfürstentum ist, das war auch ein Privileg, dass dann der Kaiser eben dem Burggrafen oder ehemaligen Burggrafen von Nürnberg, der jetzt Kurfürst Brandenburgs ist, gegeben hat. Und beide Herrscher, sozusagen beide Fürsten, sowohl der Kurfürst von Brandenburg als auch der Herzog von Preußen, sind beide Hohenzollern. Ja, du hast jetzt hier dieselbe Familie, natürlich aus unterschiedlichen dynastischen Linien, die aber eben diese beiden Gebiete kontrollieren.
Und das macht preußische Geschichte auch so extrem verwirrend, dass die ganze Zeit Leute mit dem gleichen Namen, die damit den Thron irgendwie nochmal einen anderen Namen sich überlegen, der eigentlich der gleiche Name, nur mit einer anderen Nummer ist und so, wenn dann Friedrich der Dritte zu Friedrich dem Ersten wird, ist es tatsächlich also sehr kompliziert. Ich habe in der Vorbereitung hier für mehrmals Friedriche für die falschen Friedriche gehalten und musste das dann korrigieren. Aber jetzt sind wir eigentlich da angekommen, wo wir die ganze Folge hin wollten, nämlich jetzt haben wir etwas, was Preußen heißt, was unter der Herrschaft der Hohenzollern besteht, was irgendwie Teil vom Heiligen Römischen Reich ist, aber gleichzeitig auch irgendwie Teil außerhalb, was kein Staat mehr ist, der von katholischen Kampfmönchen geführt wird, sondern jetzt auf einmal ein säkularisierter, protestantisches Herzogtum ist, mit einer Gemengelage an Ansprüchen von benachbarten Herrschern darauf. Und jetzt, haben wir diese Einheit. Ich würde tatsächlich jetzt einen Cut machen für die erste Folge, weil jetzt sind wir eigentlich gut wo angekommen, wo wir hin wollten. Und dann können wir in der nächsten Folge einsteigen mit den Hohenzollern und machen dann mit Friedrich dem Ersten, dem Soldaten, also Friedrich dem Dritten, der dann Friedrich der Erste König von Preußen wird.
In Preußen.
Ganz wichtige Unterscheidung. Warum es wichtig ist, dass wir in und nicht von Preußen sagen und so weiter, kommt alles nächste Woche. Wir gehen auf alle Friedriche ein, die ihr so kennt, und arbeiten uns dann in der nächsten Folge bis zu so berühmten Persönlichkeiten wie dem guten Bismarck vor. Ich hoffe, ihr habt es genossen heute. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit Vincent jetzt und freue mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, du fandest bis jetzt auch, wie ist es, Vincent, das erste Mal hier im Podcast zu sein? Gib unseren Hörern und Hörerinnen mal ein bisschen, ist es sehr stressig?
Ja, also stressig würde ich nicht sagen. Es ist sehr, sehr gemütlich auf jeden Fall, schön warm. Aufgeregt war ich zu Beginn, aber das hat sich jetzt alles so ein bisschen gelegt. Macht auf jeden Fall Spaß. Wenn wir hier und da so ein bisschen geflaxt haben oder so, dann tut mir das leid, aber wahrscheinlich kennen deine Zuhörer das, ne? Es soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Dazu werde ich dann auch, kleiner Spoiler, auch deutlich mehr sagen. Falls jetzt einige denken, warum ist er überhaupt dabei? Ja, für den zweiten Teil, Leute.
Also ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen, dass es, glaube ich, irgendjemand gedacht hat. Aber es ist gut, dass du es nochmal zur Sicherheit erwähnst. Wir haben, also wenn ihr das hier gut findet, was wir machen, dann unterstützt uns gern. Die kostenlose Variante, uns zu unterstützen, ist einfach zu teilen, Leuten zu schicken, wo ihr denkt, Mensch, das könnte aber meinem Arbeitskollegen, meinem Bruder, meiner Schwester oder meiner Mutter gefallen, da könnte sie sich abends beim Bügeln ein bisschen Alle Zeit der Welt anhören, wer weiß. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, worüber wir uns sehr, sehr freuen, dann könnt ihr uns auf YouTube Premium folgen oder auf patreon.com/allezeitderwelt. Da könnt ihr uns für einen Gegenwert von so einem Bier im Monat bis eine ganze Mahlzeit, ich habe es gestaffelt, uns was ausgeben für die Geschichten, die wir euch hier wöchentlich erzählen. Und diejenigen, die uns schon auf Patreon unterstützen und gern genannt werden wollen, habe ich eine Liste für und die lese ich jetzt ganz kurz vor. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank wirklich an den cooleren Herr Fischer vom Adeng-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Petrosilius Zwackelmann, Alexi, Katharina und Fernando und natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer, die uns weiterempfohlen haben, die uns Kommentare und Likes dagelassen haben oder uns sonst wie unterstützen. Durch E-Mails mit Themenvorschlägen zum Beispiel. Vielen lieben Dank dafür. Und nächste Woche ein bisschen mehr Preußen. Warum nicht? Bis dann.